1972. Ablösung. Der Tag ist hell und grau, als Drury die Vorhänge aufzieht. Im Radio läuft ein vage bekanntes Lied. Das Meer ist ruhig und so spiegelglatt wie oft nach schlechtem Wetter. Er öffnet das Fenster und die frische Luft wirkt beinahe fest, wie etwas Greifbares, Essbares, das zwischen den Fischer-Cottages knackt wie ein Eiswürfel in einem warmen Getränk. An den Geruch des Meeres kommt nichts heran, nicht annähernd. Salzig, sauber, wie Essig aus dem Kühlschrank. Heute ist es geräuschlos. Drury kennt das Meer laut und auch still, wogend und spiegelglatt. Er kennt das Meer, in dem das eigene Boot wie der letzte Wimpernschlag der Menschheit wirkt, mit so entschlossenen, grimmigen Wellen, dass man glaubt, woran man nicht glaubt. Etwa, dass das Meer dieser Ort auf halbem Weg zwischen Himmel und Hölle ist, oder zwischen dem, was auch immer dort oben liegt, und dem, was in der Tiefe lauert. Ein Fischer hat ihm einmal gesagt, das Meer habe zwei Gesichter. Man müsse sie annehmen, sagte er zu ihm, das Gute wie das Böse, und darf keinem von beiden je den Rücken zuwenden. Heute ist das Meer nach langer Zeit endlich auf ihrer Seite. Heute werden sie es tun. Er entscheidet, ob das Boot hinausfährt oder nicht. Selbst wenn um 9 guter Wind herrscht, heißt das nicht, dass es um 10 auch so ist. Und je nachdem, was er im Hafen hat, seien es zum Beispiel 1,20 Meter hohe Wellen, kann er schätzen, dass sie beim Turm 12 Meter haben werden. Was am Ufer ist, ist draußen beim Turm 10-mal mehr. Der Neuzugang ist um die 20, mit blonden Haaren und dicken Brillengläsern. Seine Augen wirken dadurch klein und unstet. Er erinnert Drury an etwas, das in einem Käfig gehalten wird und auf Sägespänen lebt. Er steht auf dem Anlegesteg, das schwappende Wasser hat die ausgefransten Säume seiner Kordschlaghose dunkel gefärbt. Früh morgens ist es am Kai ruhig. Jemand führt seinen Hund spazieren, ein Milchcontainer wird entladen. Die frostige Pause zwischen Weihnachten und Neujahr. Drury und seine Mannschaft laden die Vorräte des Jungen ein. Kisten in Trident-Rot mit allem Nötigen für 2 Monate, Kleidung und Essen, frisches Fleisch, Obst, richtige Milch statt Milchpulver, eine Zeitung, eine Dose Tee, Golden Virginia und verzurren die Boxen mit Abdeckplan. Die Wärter werden sich freuen. In den letzten 4 Wochen mussten sie sich wohl mit Doseneintopf begnügen und mit den Nachrichten, die auf der Titelseite der Mail standen, als sich die letzte Ablösung auf den Weg machte.
1992. Das Rätsel. Independent, Montag, 4. Mai 1992. Schriftsteller widmet sich dem Mysterium vom Maiden Rock. Autor Dan Sharp widmet sich der Suche nach der Wahrheit über eines der größten maritimen Geheimnisse unserer Zeit. Sharp, dessen Thriller auf hoher See, Im Auge des Sturms, Stille Wasser und Schlachtschiff in Seenot Bestseller wurden, wuchs an der Küste auf und wird seit langem von dem ungelösten Vermisstenfall inspiriert. Zu seinem ersten Exkurs in den Sachbuchbereich bemerkt er: Die Geschichte von Maiden Rock fasziniert mich seit meiner Kindheit. Ich hoffe, dass ich neue Erkenntnisse gewinnen kann, indem ich mit den Menschen spreche, die damals direkt betroffen waren. Vor 20 Jahren, im Winter 1972, verschwanden 3 Wärter aus einem Leuchtturm vor der Küste von Cornwall, einige Kilometer von Land's End entfernt. Sie hinterließen eine Reihe von Hinweisen, eine von innen verschlossene Zugangstür, 2 Uhren, die zur selben Zeit stehen blieben, und einen gedeckten, aber unbenutzten Tisch. Im Wetterlogbuch des Oberwärters wird ein Sturm beschrieben, der den Turm umkreiste. Dabei herrschte klarer Himmel. Welch rätselhaftes Schicksal hat diese unglücklichen Männer ereilt? Genau dieser Frage geht Sharp nach. Er fügt hinzu: Dieses Rätsel bietet alles, was das Herz eines Romanautors begehrt. Dramatik, Gefahr auf hoher See. Nur ist es wahr. Ich glaube, dass man jedes Geheimnis aufdecken kann. Man muss nur an den richtigen Orten suchen. Ich bin sicher, dass irgendjemand mehr weiß, als wir ahnen. Helen. Es ist soweit, dachte sie, als sie beobachtete, wie er ein Stückchen die Straße hinunter sein Auto abstellte, einen Morris Minor in Rennwagengrün mit einem Auspuff, der wie eine Tabakpfeife schräg unter dem Heck hing. Helen fragte sich, warum er so eine alte Kiste fuhr. Er musste doch reich sein, wenn die Behauptungen über seine Bücher stimmten und er wirklich ein Bestseller-Autor war. Sie hatte ihn sofort erkannt, obwohl er ihr am Telefon keine Beschreibung gegeben hatte. Vielleicht hätte sie ihn darum bitten sollen. Schließlich kann man nie vorsichtig genug sein, wenn man Fremde in sein Haus lässt. Aber das musste er sein. Er trug eine marineblaue Carbonjacke und hatte die Stirn in gelehrte Falten gelegt, als säße er ständig stundenlang über Manuskripte gebeugt, die sich sperrig gaben. Er war jünger, als sie erwartet hätte, noch keine 40. »Verschwinde«, sagte Helen geistesabwesend, als die Tasthaare des Hundes ihre Handfläche berührten. »Ich gehe danach mit dir raus.« Sie würde im Wald durch das feuchtkalte Laub mit der Hündin spazieren gehen. Der Gedanke beruhigte sie. Es würde ein Danach geben. Der Schriftsteller hatte eine Leinentasche bei sich, in der sie lauter Quittungen und Feuerzeuge vermutete. Sie konnte sich gut vorstellen, dass er in einem Haus mit ungemachten Betten und schlafenden Katzen auf den Anrichten wohnte. Zum Frühstück gab es Weetabix, etwas aus einer aufgerissenen Pappschachtel, aber weil er keine Milch mehr hatte, musste er einen Schuss Wasser aus dem Hahn nehmen. Eine Kippe, während er über den Maiden Rock nachdachte und alle Fragen aufschrieb, die er stellen wollte. So viele Jahre später machte sie es immer noch. Sie schätzte die Leute auf den ersten Blick ein, bevor alles andere kam. Das war die Messlatte, die sie bei jedem neuen Menschen anlegte. Hatte er jemanden verloren, so wie sie? Begriff er, wie sich das anfühlte? Hatte er einen ähnlichen Weg hinter sich wie sie? Oder war seiner ganz anders verlaufen und er unvorstellbar weit entfernt? Wahrscheinlich, dachte sie, war es nicht wichtig, ob er jemanden verloren hatte oder nicht. Er war Schriftsteller. Er konnte es sich vorstellen. Allerdings war Helen skeptisch, was das anging. Konnte er sich wirklich das Unvorstellbare vorstellen?
Sie hörten Die Leuchtturmwärter von Emma Stonex. Aus dem Englischen von Eva Kemper. Gelesen von Tessa Mittelstädt und Timo Weißschnur. Ein Hörbuch des Argon Verlags.